Das ist nicht gerecht.
Ja, Lieutenant, sagte Kirk. Das ist es nicht. Aber jemand hat mir erst kürzlich gesagt, dass die Gerechtigkeit ein langes Gedächtnis besitzt. Und etwas sagt mir, dass sie auch Mr. Pennington nicht vergessen wird. Für den nächsten Morgen war die Gedenkfeier für die Crew der Bombay angesetzt, auf der der Kommodore eine Rede halten wollte. In seine handgeschriebenen Notizen für diese Rede vertieft, ging Race in sein Quartier und hörte, wie sich die Tür hinter ihm schloss, womit gleichzeitig auch das Licht erlosch. Seine Räume waren beinahe stockdunkel. Als er sich umsah, bemerkte er die einzige winzige Lichtquelle im Raum. Es war eine einsame Kerze auf dem Esstisch, die einen goldenen Schein auf eine Reihe von Tellern und Schüsseln warf, die alle mit Speisen gefüllt waren. Am Tisch saß Rana Desai. Sie grüßte ihn mit einer kurzen Bewegung ihrer offenen Handfläche. »Ich habe uns Essen gemacht.« Race ging zu ihr an den Tisch und legte die Notizen neben seinem Teller ab. Noch zögerte er, sich hinzusetzen. »Das sieht alles wundervoll aus«, sagte er. »Was ist der Anlass?«
»Ich war dran«,
erwiderte Desai. Er nickte und setzte sich. »Das Hühnchen riecht großartig«, sagte er, obwohl ihm nicht nach Essen war.
»Tandoori«,
erklärte sie.
»Ein Rezept meiner Mutter.«
Kummer fiel wie ein Vorhang über Rays Gesicht. Sein Kopf fühlte sich plötzlich schwer an und sein Kinn sackte auf seine Brust. Sofort war Desai aus ihrem Stuhl und an seiner Seite.
»Diego, es tut mir so leid, ich wollte nicht...«
Ihre Entschuldigung verklang, als sie zärtlich die Arme um Rays Kopf legte und ihn an sich zog.
»Sie kann mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du nicht zu mir gekommen?«
»Weil ich ein Sturkopf bin«, sagte er.
»Es war wegen des Ausschusses, nicht wahr?«
»Ja.« Sie küsste ihn sanft auf den Kopf, eine Geste des Mitleids, wie er wusste.
»Du bist manchmal ein dummer Mann.«
»Ich weiß.« Sie legte ihre Hand an sein Kinn und drückte es hoch, so dass er ihr in die Augen sehen musste.
»Wie verkraftest du es?«
»Ich funktioniere«, erwiderte er, »aber ich bin nicht glücklich darüber.«
»Du solltest dir etwas freinehmen. Geh zurück nach Luna, zu deiner Familie. Ich bin sicher, sie würden dich gerne wiedersehen.«
»Einige von ihnen vielleicht«, sagte Race. Er bemerkte ihren sanft tadelnden Blick und fügte hinzu. »Es dauert 8 Wochen, bis ich da bin, und 8 Wochen wieder zurück. Die Sternenflotte erlaubt mir keinen 4-monatigen Heimaturlaub. Ich habe gefragt.« Sie strich mit ihren Fingern über den zurückweichenden Haaransatz und durch den grauen Bürstenhaarschnitt.
»Es tut mir leid, Diego.«
»Da ist nichts zu machen.« Mit einem kläglichen Grinsen fügte er hinzu. »Ich wusste, dass der Weltraum ziemlich groß ist, als ich diesen Job angenommen habe.
Scheint nur ein wenig unfair zu sein, das ist alles«, sagte sie.
»Das ist es sicher, aber was ist schon fair?« Race griff über den Tisch und holte die Weinflasche zu sich heran. Er studierte das Etikett. »Ein 51er Brunello Riversa«, sagte er. »Wie nett.«
»Ich hatte die Auswahl zwischen dem oder dem Châteauneuf du Pape, 41«, sagte Desai. »Aber mit Hühnchen Tandoori, du hast die richtige Wahl getroffen.«
Er nahm ihre Arme von seinem Nacken und küsste sanft ihre linke Handfläche.
»Genauso wie ich, als ich dir verfallen bin.«
Sie setzte sich auf seinen linken Oberschenkel, ihr Gesicht schwach vom Kerzenlicht beleuchtet.
»Macht der Gedanke an sie es schwerer oder leichter?«
»Ich bin mir nicht sicher.« Er legte seine Arme um Desai und begann, hinter ihrem Rücken die Folie der Weinflasche zu öffnen. »Im Moment ändert es nichts am Schmerz, ob ich darüber nachdenke oder nicht. Allerdings muss ich mich bemühen, nicht ständig an sie zu denken, wenn es das ist, was du meinst.
Ich habe mich nur gefragt, ob es vielleicht helfen könnte, wenn man sich bewusst an die schönen Zeiten mit ihr erinnert.«
Sie senkte den Kopf und schüttelte ihn.
»Das ist dumm, schätze ich. Ignoriere mich, ich bin nur ein Anwalt, ich weiß gar nicht, was ich da rede.«
»An schöne Erinnerungen zu denken, kann wahrscheinlich nicht schlimmer sein, als mich selbst dafür zu bestrafen, dass ich zuletzt nicht bei ihr war«, sagte er. »Gibst du mir den Korkenzieher?« Desai lehnte sich vor, nahm das kleine Gerät mit dem Luftdrucksystem vom Tisch und gab es Race, der die Nadel durch den Korken drückte und vorsichtig damit begann, Luft in den leeren Raum unter dem Korken zu pumpen. »Es ist lustig, aber seit ich erfahren habe, dass Mutter krank ist, habe ich ein spanisches Schlaflied im Kopf, das sie mir als Kind immer vorgesungen hat.« Der Korken ploppte aus der Flasche. Er legte ihn auf den Tisch und deutete Desai an, ihm 2 Gläser zu reichen. »Sie hat es nicht richtig gesungen, ihre Stimme war ein halbes Flüstern. wenn sie mich ins Bett brachte. Ich kann mich noch nicht mal mehr an die Worte erinnern, nur an die Melodie. Ein Lied, nur für mich gesungen. Kannst du dich denn daran erinnern, wie es hieß? Nein, keine Ahnung, sagte Race. Mutter sprach darüber, es Jean beizubringen. Aber irgendwie war niemals Zeit dafür.
Naja, du warst ja auch nur 11 Jahre mit ihr verheiratet, stichelte Desai. Glaubst du, solche Dinge passieren über Nacht?
Ich glaube, Mutter hat darauf gewartet, dass Jean und ich Kinder bekommen. Wenn Jean schwanger geworden wäre, hätten sie und Mutter wahrscheinlich die Zeit gefunden. Race bemerkte, dass Desai bei der Erwähnung von Kindern und Schwangerschaft wegschaute und sich merklich von diesem Thema distanzierte. Er fragte sich, ob es etwas in Desais Vergangenheit gab, das dieses Thema für sie zum Problem machte, und schloss das Thema ab, indem er sagte, »Wie auch immer, ich bezweifle, dass mein Vater wissen wird, was das für ein Lied ist. Er hatte nie viel für Sentimentalitäten übrig.« Desai stellte 2 Gläser vor ihm auf den Tisch. Er füllte jeweils das untere Drittel mit dunkelrotem, vollmundigem Montalcino, gab Desai ein Glas und hob das andere zu einem Toast. »Auf die, die gegangen sind, aber niemals vergessen sein werden.« Mit einem melodischen Klingen stießen ihre Gläser leicht aneinander, und er genoss Geschmack und Komplexität des Weines. Desai stellte ihr Glas als erstes wieder ab und nahm seine Notizen für die Gedenkfeier in die Hand.
»Für morgen?«
»Ja«, sagte er. »Ich habe schon mal bei einigen Beerdigungen an Bord der Dauntless gesprochen, aber einem ganzen Schiff und seiner Crew Respekt zu zollen, das ist eine Aufgabe, der ich mich noch nie stellen musste.« Sie legte die Notizen wieder hin.
»Ich bin sicher, das wirst du gut machen.«
»Es ist nicht die Rede, um die ich mich sorge«, sagte er. »Morgen werde ich eine Menge über edle Ideale sprechen, über Mut und Gerechtigkeit und warum wir alle hier draußen unser Leben riskieren. Es wird inspirierend werden, wenn ich das mal so sagen darf.« Er nahm einen weiteren Schluck von seinem Wein. »Ich möchte mich nur selbst davon überzeugen, dass das, was ich sage, auch wirklich die Wahrheit ist.«
Desai küsste ihn sanft auf die Lippen, legte dann ihre Stirn auf seine. »Das schaffst du«, sagte sie. »Du hast eine Gläubige aus mir gemacht, und ich bin Anwalt. Ich vertraue niemandem.«
Tim Pennington war immer noch nicht ganz nüchtern. Es waren jetzt fast 4 Stunden vergangen, seit er aus seinem eigenen Apartment hinausgeworfen worden war. Die Benommenheit durch den Alkohol hatte sich inzwischen glücklicherweise verflüchtigt und nur einen üblen Geschmack im Mund und das benebelte Gefühl zurückgelassen, auf Beinen aus Gummi zu laufen. Er lungerte im Zentrum der Fontaneauen herum, hörte zu, wie die Fontänen gluckerten und sich in der Einsamkeit hoben und senkten. Dann erhellte sich plötzlich der künstliche Himmel mit einer ebenso künstlichen Morgenröte. Die Alpha-Schicht würde nun bald beginnen und das Stationspersonal seinen üblichen Pflichten nachgehen.
»Das ist mein Stichwort.«
Er ging zum Turbolift. Einige Minuten später stieg er auf Ebene 5, nahe am Stationskern aus. Er fand das Büro, nach dem er suchte, und quetschte sich einige Meter entfernt in eine enge Ecke. Da stand er, mit dem Rücken zur Wand, beobachtete die Tür und wartete, lauschte flach atmend auf Fußschritte. Genau 15 Sekunden vor 0800 hörte er das Klacken von Stiefelabsätzen auf dem Metallboden und hielt den Atem an. Teprin erreichte die Tür zu ihrem Büro, gab ein Sicherheitscode auf dem digitalen Eingabefeld daneben ein und öffnete sie. Sie trat einen Schritt vor und blieb dann im Türrahmen stehen. Obwohl sie mit dem Rücken zu ihm stand, sprach sie ihn an.
»Kommen Sie auch rein, Mr. Pennington?«
So viel zum Überraschungsmoment. Er schälte sich aus seiner Ecke und trottete auf ihr Büro zu. Sie trat ein und wartete auf der anderen Seite der Tür, bis er nahe genug war, damit der Sensor sie für ihn aufhielt. Er zögerte zunächst, trat dann aber entschlossen ein. Noch bevor sich die Tür schloss, zog ihn die höhere Gravitation beinahe zu Boden und die trockene Hitze griff seine Haut an. In ihrem Büro war es dunkel, es gab nur wenige schwache, rote Lichter an der Wand und ein großes, helles über ihrem Schreibtisch. Wie viele andere Vulkanier, deren Rang solche Privilegien ermöglichte, hatte Teprin die Umwelteinstellungen ihres Arbeitsplatzes und, wie Pennington annahm, auch ihres Quartiers so eingestellt, dass sie das Klima und die Schwerkraft ihres Heimatplaneten Vulkan imitierten. Er brauchte einige Momente, um sich an die neuen Bedingungen zu gewöhnen. Teprin nutzte die Zeit, um sich hinter ihrem geschwungenen Schreibtisch in einen Stuhl zu setzen. Sie saß entspannt und hatte die Arme auf den Lehnen ruhen, zurückhaltend und anscheinend unbeeindruckt von seinem plötzlichen Erscheinen an ihrer Türschwelle.